Klimaneutralität. Vom Gas gehen. Hallo. Die Erdatmosphäre erwärmt sich durch immer mehr Treibhausgase, vor allem Kohlendioxid. Wie bekommen wir das wieder heraus? Und das ist einfacher als gedacht. Es geht sogar umsonst. Damit sind wir bei Folge 63, die heißt, wer umsonst Kohlendioxid aus der Luft holt. Klimaneutralität, ein Podcast von Heinrich Hörmeier. Heute geht es um die Kohlendioxidabscheidung. Die Menschheit hat schon etliche Milliarden Tonnen Kohlendioxid in die Atmosphäre geblasen und sie hört nicht auf. Angetrieben von Ländern wie China, Indien oder Indonesien werden die Emissionen, abgesehen von der Corona-Delle, immer noch nicht weniger, sondern mehr. Natürlich ist die erste Priorität Emissionsvermeidung. Dafür müssen wir die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl stoppen. Doch das wird nicht leicht. Bis auch ganz Asien in Richtung Klimaneutralität marschiert, wird es noch etliche Jahrzehnte dauern. Erst einmal bauen sie Kohle- und Gaskraftwerke. Es sind nicht nur die anderen, es sind auch wir. Bis bei uns das letzte Benzin- oder Dieselauto auf dem Schrottplatz landet, wird es noch etliche Jahrzehnte dauern. Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft werden wir nie vermeiden können. Und bei der Herstellung von Kalk oder Zement fällt zwangsläufig Kohlendioxid an. Was wir schon zu viel emittiert haben und was wir Menschen noch in Zukunft emittieren werden, dieses Kohlendioxid muss aus der Atmosphäre raus. Die gute Nachricht ist, wir haben unverdientes Glück. Denn viel von dieser Arbeit macht die Natur selbst. Und das umsonst. Sie holt CO2 aus der Luft. Das Wasser der Meere nimmt mehr CO2 auf, als es wieder ausstößt. Doch eine ganz so gute Nachricht ist das nicht. So richtig glücklich dürfen wir über die CO2-Aufnahme im Meer nicht sein. Denn CO2 ist Kohlensäure. Und das versauert die Ozeane mit noch ungeklärten Folgen. Hoffentlich haben wir wirklich Glück. Hoffentlich können die maritimen Ökosysteme das Mehrangebot an CO2 verkraften, was die Menschheit ihnen vorsetzt. Nun emittieren wir Menschen viel mehr Treibhausgase, als die Ozeane allein wegschaffen können. Aber die Natur kennt noch eine weitere Methode. Einen viel wirksameren, einen wohl auch ungefährlicheren Trick, Kohlendioxid aus der Luft zu holen. Den beherrschen die Pflanzen, auch bestimmte Mikroorganismen. Und auch er ist umsonst. Wir Menschen müssen ihn nicht bezahlen. Mithilfe von Sonnenlicht entziehen die Pflanzen aus der Luft Kohlendioxid und machen daraus biologisches Material. Sie erzeugen Blätter, Gräser, Blüten, Früchte, natürlich auch Holz. Die Pflanzen sind kreativ. Aus dem Kohlendioxid und noch einigen Stoffen, die sie über ihre Wurzeln aufsaugen, produzieren sie alles, was sie zum Leben brauchen. Wir Tiere, die Menschen gehören bekanntlich dazu, sind vergleichsweise primitiv. Wir veranstalten in unseren Körpern zwar auch eine Menge Biochemie, aber in Summe sind wir Schmarotzer. Wir selbst können aus der Luft keine Biomasse herstellen. Wir verbrennen nur in unseren Körpern, was die Pflanzen zuvor geschaffen haben. Was die Pflanzen können, können wir nicht. Wir können kein Kohlendioxid aufnehmen. Wir machen nur das Gegenteil. Wir emittieren Kohlendioxid, indem wir es ausatmen. Abgesehen von der Arktis und Antarktis sowie extremen Wüsten und Gebirgen sind die Pflanzen überall aktiv, an Land und im Wasser. Der Klimawandel hilft den Pflanzen. Wenn mehr Kohlendioxid in der Luft ist, nehmen die Pflanzen mehr auf. Ist gut. Außerdem nimmt das Pflanzenwachstum im Norden unseres Planeten zu. Wegen der Erwärmung wachsen in Alaska, Kanada und Sibirien Bäume, wo früher nur Gestrüpp den Winter überdauern konnte. Außerdem nehmen die Moore, aber auch andere Orte, den Kohlenstoff der Pflanzen auf, wandeln ihn in Humus oder Torf um, entziehen so dauerhaft Kohlendioxid der Atmosphäre. Das hört sich positiv an und ist es auch. Allein der Mensch kommt dem in die Quere. Wenn er die Wälder abholzt oder gar abbrennt, wenn er Moore trockenlegt und deren Torf verbrennt oder vermodern lässt, macht er zunichte, was zuvor die Natur an Kohlendioxid gebunden hat. Das Amazonasbecken oder Borneo sind prominente Beispiele dieser Klimasünden. Deutschland ist nicht unschuldig. Wir legen zwar keine Moore mehr trocken, aber aus den bereits trockengelegten Mooren, welche jetzt als Äcker genutzt werden, bildet sich durch Zersetzung von organischem Material immer noch Kohlendioxid. Das ist eine der großen Quellen der weltweiten, auch der deutschen Treibhausgasemissionen. In Deutschland sind es vor allem die trockengelegten Moore in Norddeutschland, die jetzt als sogenannte organische Ackerböden Kohlendioxid freisetzen. Insgesamt sieht es aus, dass trotz des vielen Raubbaus, den der Mensch betreibt, noch mehr CO2 durch die Pflanzen gebunden wird. Sie gleichen also mindestens aus, was der Mensch an Pflanzenmaterial vernichtet. Bekanntlich erhöhen sich trotzdem die Kohlendioxidwerte in der Luft. Das liegt an einem weiteren Sündenfall des Menschen, der Verbrennung von fossilen Rohstoffen. Der Mensch verbrennt nicht nur pflanzliches Material, er holt sich zusätzlich Brennstoffe wie Kohle, Gas und Öl aus der Erde. Jetzt wird's paradox. Die Pflanzen holen viel mehr CO2 aus der Luft, als wir Menschen aus unseren Autos, Häusern, Kraftwerken und Fabriken abblasen. Sie sind mächtiger als wir, die wir die fossilen Brennstoffe verfeuern. Die Pflanzen binden etwa 123 Milliarden Tonnen Kohlenstoff im Jahr, während wir nur 9 Milliarden Tonnen als Kohle, Öl und Gas verbrennen oder auch bei der Produktion von Kalk und Zement aus den Gesteinen freisetzen. Da sollte man nun meinen, dass wir überhaupt kein Problem mit den Treibhausgasen haben, dass ja knapp 14 Mal so viel, wie wir herauspusten, von den Pflanzen aufgenommen wird. Doch so schön und einfach ist das leider nicht. Denn von 100 Tonnen Kohlenstoff, den die Pflanzen aus der Atmosphäre holen, atmen sie selbst ca. 49 Tonnen wieder aus. Für ihre Wachstumsprozesse, auch wenn die Sonne nicht scheint, schalten sie von Kohlendioxidaufnahme auf Verbrennung um. Wenn Lebewesen etwas verbrennen, nennen wir das Atmung. Doch nicht nur die Pflanzen selbst atmen. Von den 100 Tonnen fallen weitere 49 Tonnen anderen Lebewesen zum Opfer. Blätter, Früchte, ja die kompletten Pflanzen können zum Opfer von Mikroorganismen werden. Diese fressen pflanzliches Material und atmen es als Kohlendioxid wieder aus. Wir nennen das Vermodern. Doch nicht nur die unsichtbaren Winzlinge, alle Tiere beteiligen sich am großen Fressen. Am schlimmsten ist der Mensch. Dabei ist das Kohlendioxid, welches wir Menschen ausatmen, nur ein Teil der von uns verursachten Emissionen. Wir müssen uns auch die Emissionen all der Tiere, die wir halten, auch die Vermoderung von Pflanzenresten, vom Stroh auf den Feldern bis zu unserer Biotonne zurechnen lassen. Wenn die Pflanzen 49 Tonnen selbst ausatmen und 49 Tonnen von uns anderen Lebewesen ausgeatmet werden, bleiben also von 100 Tonnen Kohlenstoff welche sie aus der Luft aufnehmen, nur 2 Tonnen übrig, welche dauerhaft gebunden werden. Beispielsweise als Humus oder in der Aufforstung. Das reicht zwar, um in etwa den Raubbau des Menschen an Wäldern und Mooren auszugleichen, das ist aber zu wenig, um die Verbrennung von fossilen Rohstoffen wettzumachen. Allein es zeigt, welches Potenzial die Pflanzen haben. Wenn sie aus dem biologischen Kreislauf von 100 Tonnen Kohlenstoff nicht nur 2 Tonnen, sondern beispielsweise 9 Tonnen dauerhaft binden würden, wäre das schon genauso viel, wie wir an fossilen Rohstoffen verbrennen. Dies könnten die Pflanzen aber nur schaffen, wenn wir Menschen sie lassen. Dafür brauchen wir ein weltweit abgestimmtes Vorgehen. Auf der Minifläche, welche Deutschland auf diesem Planeten einnimmt, lässt sich kaum was machen. Wenn man allerdings das Pflanzenwachstum im sich erwärmenden Norden von Skandinavien über Sibirien und Alaska bis nach Kanada unterstützen würde, ließen sich riesige Mengen Kohlendioxid speichern. Anpflanzung, Düngung, auch Errichtung von Naturschutzgebieten oder Kampf gegen Waldbrände könnten helfen. Die Arktis ist sowieso ein entscheidender Ort, denn sie könnte schlimmstenfalls auch dem Klimaschutz schaden. Die dortigen Permafrostböden enthalten viel organisches Material. Wenn sie auftauen, kann bisher eingefrorenes Methan unkontrolliert entweichen. Auch könnten aufgetaute Böden verwittern und der in ihnen gespeicherte Kohlenstoff als Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen. Das wäre alles andere als Klimaschutz. Die Arktis ist sowieso ein Hotspot der Welterwärmung. Während die Temperatur weltweit bisher um knapp 1,5 Grad angestiegen ist, und bei uns um knapp 2 Grad, sind es in der Arktis eher 4 Grad. Dass dort eher Pflanzen wachsen, als dass Methan und Kohlendioxid austreten, wäre ein entscheidender Schritt gegen die Klimakatastrophe. Deutschland ist klein. Wenn es um weltweit relevante Flächen geht, können wir wenig ausrichten. Aber wir können anfangen. Wir können ausprobieren, was funktioniert. Das macht vor allem Sinn, wenn sich dabei noch Geld verdienen lässt. Pflanzen nutzen, sie dauerhaft erhalten, statt sie vermodern zu lassen, würde uns gegen den Klimawandel helfen. Eine Variante ist Bauholz. Bauholz verschwindet aus dem Kohlenstoffkreislauf, wenn es gut geht, für Jahrhunderte. Holz statt Beton hilft sogar doppelt. Einerseits wird mit dem Holz Kohlenstoff gebunden, andererseits werden die Emissionen bei der Zementproduktion vermieden. Mehr Bauen mit Holz kann aber nur ein Teilaspekt des Klimaschutzes sein. Man könnte möglicherweise mehr tun. Deutschland hat schon begonnen, Moore wieder zu vernässen. Aus trockengelegten organischen Böden, die Kohlendioxid emittieren, werden Nassflächen, welche Kohlenstoff einlagern. Unter der Wasseroberfläche sind die Pflanzen gegen Luftsauerstoff geschützt und können nicht zu CO2 werden. Leider emittieren die wiedervernässten Flächen Sumpfgas, vorwiegend Methan, welches ein intensives Klimagas ist. Zwar zersetzt sich das Methan innerhalb von wenigen Jahrzehnten, doch in der Zwischenzeit trägt es extrem zur Erderwärmung bei. Und die müssen wir nicht erst in 100 Jahren, sondern schon jetzt verlangsamen, möglichst sogar stoppen. Insofern bleibt die Frage, ob die Renaturierung von Mooren eine sinnvolle Strategie ist. Ich weiß es nicht. In jedem Fall wären solche Projekte nur eine Teillösung. Also müssen wir zusätzliche Ansätze finden. Dass die Pflanzen von 100 Tonnen Biomasse, die sie herstellen, 49 Tonnen für ihre eigenen Zwecke, nämlich für ihre eigene Atmung, verbrauchen, können wir kaum vermeiden. Wir Menschen brauchen zudem unseren Anteil. Wir Menschen wollen essen, wollen atmen, müssen aus Biomasse Kohlendioxid machen und ausatmen. Sonst würden wir verhungern. Am wenigsten Emissionen erzeugen wir, wenn wir direkt Pflanzen essen. Wenn wir Eier, Milch oder gar Fleisch zu uns nehmen, verursachen wir zusätzlich die Emissionen von Hühnern, Kühen oder Schweinen. Wenn nicht nur Milliarden arme Menschen in ihrer Not, sondern auch die Reichen zu Vegetariern würden, bliebe Biomasse übrig, die man aus dem Kohlenstoffkreislauf abscheiden könnte, beispielsweise durch Aufforstung. Wälder statt Felder wäre ein Ansatz. Leider läuft die Entwicklung in die umgekehrte Richtung. Während in den reichen Ländern der Fleischkonsum abnimmt, nimmt er in den sich entwickelnden Ländern, insbesondere in Asien, zu. Noch pro Person auf niedrigem Niveau, aber insgesamt gewaltig. Das können wir Fans von Hamburgern und Grillkoteletts nicht kritisieren. Verhindern können wir es ohnehin nicht. Also entstehen am Amazonas aus Regenwald riesige Rinderfarmen, deren Fleisch nach China verschifft wird. Wenn wir also den Biomasseverbrauch der Menschen inklusive ihrer Nutztiere nicht bremsen können oder auch kaum bremsen wollen, muss man an die Mikroorganismen denken. Sie zersetzen mehr als alle Tiere inklusive dem, wir nennen ihn Homo sapiens. In Naturschutzgebiete können sie dies ungehindert. Gewiss wollen wir Schutzgebiete halten, denn es geht nicht nur um Klimaschutz, sondern auch um andere Werte wie die Artenvielfalt. Aber wir müssen sehen, dass die sich selbst überlassene Natur, abgesehen von Feuchtgebieten, nicht viel für den Klimaschutz tut. Außer von im besten Fall etwas Humusbildung ist es also ein Kreislauf. Die Pflanzen machen aus dem Kohlendioxid der Luft Biomasse und anschließend zersetzen sie selbst und die ganze übrige belebte Natur die Biomasse wieder zu Kohlendioxid. Also müssen wir an die Emissionen der Mikroorganismen denken. Wenn wir den von Mensch und Tier verursachten Biomasseverbrauch nicht verringern wollen, müssen wir uns mit den Kleinstlebewesen beschäftigen. Pflanzen sollten so wachsen, dass möglichst wenig von ihnen zu Kohlendioxid vermodert. Da lässt sich was machen. Ich kann beispielsweise Holz aus dem Wald holen, bevor die Mikroben es zersetzen. Auf den Feldern tun wir viel gegen Mikroben. Doch das ist nicht nur umweltfreundlich. Denn da lande ich schnell beim chemischen Pflanzenschutz. Den will ich möglichst vermeiden. Gut, aber was lasse ich denn überhaupt machen? Also gehe ich zurück auf los. Ich habe gesagt, dass von 100 Tonnen Kohlenstoff, welche die Pflanzen gebunden haben, nur etwa 2 Tonnen dauerhaft bleiben, während die restlichen 98 Tonnen von der Pflanze selbst, von Mensch und Tier sowie Kleinstlebewesen als Kohlendioxid ausgeatmet werden. Etwas habe ich dabei nicht bedacht. Die 100 Tonnen sind nur eine abstrakte Zahl. Es kommt darauf an, auf welcher Fläche sie von den Pflanzen aufgenommen werden. Es geht darum, wie viel Biomasse pro Jahr auf einem Hektar wächst. Da sind die Zahlen sehr unterschiedlich. Sie hängen stark vom Klima ab. In der Arktis wächst kaum etwas. In Äquatornähe sind die Pflanzen geradezu hyperaktiv. Bei ausreichender Bewässerung kann man beispielsweise auf einem Hektar in Brasilien mehr als doppelt so viel Getreide wachsen lassen wie bei uns. Also mehr als doppelt so viel Kohlendioxid binden. Nun leben wir aber nicht nur am Äquator. Doch haben wir auch bei uns Möglichkeiten, mehr CO2 zu binden. Denn wichtig ist auch die Pflanzenart. Für eine Nutzung als Energiepflanze erreichen bei uns auf den Feldern Mais und in den Wäldern bestimmte Nadelbäume gute Wachstumswerte. Doch die kommen nicht an den Weltmeister ran. Gerechnet als Heizwert ist er dreimal so gut wie Holz oder Getreide. Außerdem braucht er kaum Pflege, kann ohne Neuanpflanzung 25 Jahre lang geerntet werden. Der Champion heißt Miscanthus oder auch Elefantengras oder auch Riesen-Chinaschilf. Wenn man ihn anpflanzen und anschließend die Ernte, nur mal so gedacht, wieder vergraben würde, hätte man pro Hektar so viel Kohlendioxid aus der Atmosphäre geholt wie von keiner anderen Pflanze. Nun habe ich aber schon bei der Wiedervernässung von Mooren die Frage gestellt, ob es wirklich sinnvoll ist, Biomassen abzudecken. Sinnvoll mag es trotz der Methanemission sein, wenn die Biomasse kaum einen Heizwert hat. Das ist so, wenn Biomassen feucht sind. Nasse Biomassen brennen kaum. Doch Miscanthus hat schon bei der Ernte einen niedrigen Wassergehalt. Er ist niedriger als bei manchem Holz, sogar nachdem man es aufwendig getrocknet hätte. Man kann Miscanthus alternativ zu fossilen Rohstoffen verbrennen und so deren Kohlendioxidemissionen einsparen. Wenn wir Biomasse verbrennen, entlassen wir das entstehende Kohlendioxid zwar in die Atmosphäre, aber seine Konzentration erhöht sich trotzdem nicht, jedenfalls nicht, wenn der Brennstoff aus nachhaltigem Anbau stammt. Wenn also mindestens genauso viel Kohlendioxid auf dem Acker oder in dem Wald wieder neu gebunden wird, wie beim Verbrennen freigesetzt wurde. Naja, das wäre zunächst eine Nullrechnung. Doch wenn ich ein Kraftwerk mit Miscanthus oder auch Holz betreibe, muss ich nicht ein anderes mit Kohle oder Gas befeuern. Wenn ich den Miscanthus vergraben würde, hätte ich zwar an dieser Stelle Kohlendioxid aus der Atmosphäre abgeschieden, aber an anderer Stelle würde ein Kraftwerk auf Kohle oder Gas laufen. Solange ich fossile Brennstoffe einsparen kann, ist es nicht sinnvoll, gut brennbare Biomasse zu verbuddeln. Bis irgendwo auf der Welt ein Elektroauto, angetrieben mit nichts als Ökostrom, den letzten Benzin ersetzt, wird es noch lange dauern, womöglich ein Jahrhundert. Klimaneutraler Wasserstoff wäre extrem teuer, kommt spät und wird nur beschränkt verfügbar sein. Deshalb ist es wichtig, auf Strom aus Biomasse zu setzen, insbesondere für Zeiten, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nur säuselt. Naja, was ist also die Moral aus all diesen Geschichten? Wir sollten nachhaltig produzierte Biomasse nutzen, um fossile Brennstoffe einzusparen. Dafür darf, abgesehen von Naturschutzgebieten, Biomasse möglichst nicht vermodern. Die Forstwirtschaft sollte so viel Holz aus dem Wald holen, wie nachwächst. Für die energetische Nutzung sollten wir zudem schnell wachsende Pflanzen wie Miscanthus bevorzugen. Die Biogasproduktion aus Agrochemie-Mais ist hingegen zu hinterfragen. Die energetische Nutzung von Biomasse verringert zwar den Verbrauch von Ölgas und Kohle, doch sie hilft nicht, das Kohlendioxid in der Luft zu verringern. Dies gelingt, wenn mehr Pflanzen wachsen, als geerntet oder abgeholzt werden. Deshalb müssen wir zunächst die Vernichtung von Wäldern stoppen. Das gilt überall, besonders am Amazonas und noch mehr auf Borneo, wo Feuchtgebiete gefährdet sind, welche Kohlenstoff dauerhaft binden. Wirklich vorwärts kommen wir allerdings erst dann, wenn wir mehr aufforsten als abholzen. Überall auf der Welt und insbesondere auf ehemaligen Permafrostboden nahe der Arktis müssen Wälder entstehen. Genug für heute. Wir müssen Pflanzen nutzen, um nicht zu verhungern. Wir können Pflanzen auch nutzen, um die Emissionen fossiler Brennstoffe zu verringern. Wir sollten aber mit Biomassen keinen Missbrauch treiben. Doch genau den fördert die Bundesregierung. Sie finanziert sogar Treibhausgasemissionen mit Mitteln für den Klimaschutz. Mehr dazu in der nächsten Folge.